Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
Welche Unternehmensformen eignen sich denn für ein IAB? Das sind ja die Unternehmensformen, wo du Einkommensteuer bezahlst. Also es eignet sich nicht eine GmbH, um da ein IAB zu bilden, sondern du gründest ein Einzelunternehmen. Das machst du ja, ohne dass du zum Notar gehen musst. Das gründest du einfach und gibst eine Anlage G ab zu deiner Einkommensteuererklärung. Das ist ein Einzelunternehmen und bildest dort den IAB für ein Tiny House.
Ja, so knapp, kurz und bündig kann man es erklären, wenn man so ein Profi wie der Nelson Kremers als einer unserer Top-Steuerberater in Deutschland ist. Morgen, morgen, verehrte Tiny House-Enthusiasten, wir wollen uns heute über die richtige Rechtsform für euer gewerblich genutztes Tiny House unterhalten. Und dazu wollen wir einmal ganz vorne anfangen. Wenn ihr ein steueroptimiertes Investment in ein gewerblich genutztes Tiny House tätigen wollt, dann ist es klar, dass ihr damit eure Einkommensteuer, eure Steuerlast persönlich optimieren und senken wollt. Also muss euer Einzelunternehmen auch gleichzeitig mit eurer Einkommensteuererklärung veranlagt werden. Nelson sprach ja zu Recht an, dass die Kapitalgesellschaft, wie zum Beispiel eine GmbH, keinen Sinn macht, weil die völlig anders steuerlich behandelt werden und nicht direkt mit der Einkommensteuererklärung verbunden werden. Es muss also eine Personengesellschaft sein und da gibt es durchaus einige Unterschiede. Die einfachste Version ist natürlich das Einzelunternehmen, also nur eine auf eure Person ausgelegte Firma. Dabei wollen wir aber gewerbliche Umsätze tätigen und nicht die normale Vermietung, Verpachtung, wie man das mit einer Immobilie klassisch machen würde. Warum nicht? Ganz einfach, sonst könnte ich den Investitionsabzugsbetrag nicht nutzen. Und zu einer gewerblichen Aktion gehört natürlich auch, dass der Betrieb vorsteuerabzugsberechtigt ist. Wir sprechen also nicht über diese Kleingewerberegelung, wo der Vorsteuerabzug nicht möglich ist, sondern über eine richtige Vorsteuerabzugsfähigkeit. Warum? Ganz einfach, weil ich alle betriebsbedingten Kosten so handeln kann, dass ich die Mehrwertsteuer, die ich erstmal bezahlen muss, wieder zurückerstattet bekomme. Im Gegenzuge muss ich natürlich auch Umsatzsteuer abführen, wenn ich Umsätze generiere. Aber über das Thema Mehrwertsteuer werde ich noch eine Extra-Folge bringen, nur so viel sei mir jetzt schon gesagt. Ich stelle immer wieder fest, dass insbesondere unselbstständig tätige Menschen sich gar keine Gedanken über die Mehrwertsteuer machen. Dabei ist das für mich als Volkswirt eine Katastrophe, was da abgeht. Halten wir doch einfach mal fest, ihr zahlt von eurem Bruttolohn die Einkommensteuer. Und der Rest, der Nettobetrag, also das, was der Staat euch übrig lässt, das benötigt ihr dann, um Produkte zu kaufen und dann noch einmal Steuern zu bezahlen. Das heißt, ihr werdet doppelt besteuert. Als Volkswirt nenne ich das eine unseriöse Doppelbesteuerung, es sei denn, ich bin der Staat, der sagt, ich bin immer seriös. Dazu aber mehr in einer späteren Folge. Hier heißt es erstmal, Vorsteuerabzugsfähigkeit ist entscheidend und notwendig. Jetzt gibt es neben dem Einzelunternehmen natürlich auch die sogenannte GBR, die Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Das ist auch eine Personengesellschaft, nur dass sie zum Beispiel von zwei Personen betrieben wird. Das ist häufig bei einem Ehepaar der Fall oder wenn der Sohn oder die Tochter mit eingebunden wird. Beim gewerblichen Tiny House Investment ist allerdings nicht nur die Frage, wie die Gesellschaftsform aussehen soll und wie man das Ganze steuerlich optimiert, sondern auch die Zeit danach, wenn ich es abgeschrieben habe und irgendwann mal wieder verkaufen will. Dazu macht es ausdrücklich Sinn, sich im Vorwege schon Gedanken zu machen, wem ich das vielleicht zum Beispiel in der Familie verkaufen möchte. Das muss dann natürlich ein Vertrag wie unter fremden Dritten sein und wenn dann natürlich der Lebenspartner oder der Sohn oder die Tochter mit in der GBR sind, dann geht das natürlich nicht, weil es eine Personalunion darstellt. Dieser Punkt gehört also unbedingt ins Gespräch mit dem Steuerberater und zwar im Vorwege, bevor ich die Investition tätige, damit nicht in den nächsten Jahren irgendetwas schiefgehen kann. Und diese Frage wird natürlich umso komplexer, je höher dein zu versteuerndes Einkommen ist. Die Bildung eines Investitionsabzugsbetrages ist ja auf 200.000 Euro grundsätzlich maximiert. Willst oder musst du darüber hinausgehen, dann hat Nelson Kremers dafür auch noch einen Vorschlag. Hört mal zu.
Jetzt könntest du ja ein zweites Einzelunternehmen gründen und da wieder ein IAB für ein Tiny House bilden und ein drittes, viertes, fünftes auch. Problem ist, du bist in ein und derselben Branche, nämlich Tiny House Branche, und dann könnte es sein, dass das Finanzamt dir alle Einzelunternehmen zusammenrechnet. Dann hast du nicht fünf IABs, sondern nur einen. Deswegen sagen wir, du hast ein Einzelunternehmen für ein Tiny House, deine Frau hat ein anderes Einzelunternehmen für ein Tiny House und dein Kind 1 und Kind 2 haben auch ein Einzelunternehmen für jeweils ein Tiny House. Dann funktioniert's. Und du kannst natürlich auch eine GbR machen mit deiner Frau, eine GbR mit Kind 1. Es sollten nur unterschiedliche Unternehmenskonstellationen sein.
Und wie gesagt, darauf achten, wem ich das Haus veräußere, wenn ich es später verkaufen möchte. Ich denke, es ist schon sehr klar geworden, dass man hierfür auch einen sehr, sehr guten Steuerberater benötigt. Der normale Wald- und Wiesenbuchhalter ist dafür wenig geeignet. Ach ja, und an diesem Punkt möchte ich noch einen kleinen Schlenker machen. Ein Profi wie Nelson Kremers hat natürlich ein ganzes Team und die prüfen die Konzepte, bevor sie damit in die Öffentlichkeit gehen. Die wissen dann auch ganz genau, was sie dort beratungstechnisch herausgeben. Andere Steuerberater kommen dann eher so auf das Argument, ach, da wäre ich aber vorsichtig. Mit solchen Aussagen solltet ihr euch grundsätzlich nicht zufrieden geben. Die Gegenfrage sollte dann natürlich heißen, haben Sie sich, lieber Steuerberater, mit dem Konzept konkret schon beschäftigt? Aus welchen Quellen stammen Ihre Informationen? Und genau das habe ich sehr, sehr gute Steuerberater einmal gefragt. Und der normale Steuerberater kann sich damit nicht beschäftigt haben. Der wird sich sagen, ach Mensch, ich brauche dafür 3 Tage Analyse und Recherche. Bei meinem Tagessatz von 2.500 oder 3.000 Euro sind das also schnell 7, 8, 9, 10.000 Euro, die ich meinem Kunden in Rechnung stellen müsste. Und das wird er wahrscheinlich nicht bezahlen wollen. Nächste Frage, könnte ich diese Investition, diese Recherche auf mehrere Mandanten umlegen? Wann kommt der nächste mit so einer Idee wie Tiny Houses? Ja, und dann kommt natürlich geradezu zwangsläufig die Aussage, ach, da wäre ich aber vorsichtig. Aber nehmt es bitte eurem Steuerberater nicht so übel, er hat auch die Zeit nicht, sich mit so einem Spezialthema nebenbei mal zu beschäftigen. Ja, und dann noch ein kleiner Hinweis. Jeder kleine Versicherungsvertreter ist gesetzlich verpflichtet, ein Beratungsprotokoll zu erstellen und zu unterschreiben. Damit soll sichergestellt werden, dass der Kunde auch in 10 Jahren noch genau weiß, was er gesagt hat, und es ist eigentlich ein Selbstschutz für den Versicherungsvertreter. Nun bewegen wir uns ja in der Steuerberatung auf einem völlig anderen finanziellen Niveau. Und das betrifft dann nicht nur die Empfehlung für ein Investment, sondern auch Warnungen gegen ein Investment. Protokolliert also ohne weiteres das Für und das Wider zu diesem Investment und dann hinterfragt natürlich auch, wo das Know-how dafür hergekommen ist. Dann habt ihr eine gute Grundlage, euch unternehmerisch für oder gegen ein Investment zu entscheiden. Doch lass uns über ein weiteres Thema sprechen, das durchaus relevant sein kann. Wir sprechen ja die ganze Zeit von einer gewerblichen Nutzung des Tiny Houses als bewegliches Wirtschaftsgut. Das wollen wir vermarkten und zum Beispiel als Ferienhaus vermieten. Nun kann der findige Finanzbeamte allerdings auf die Idee kommen, dass das ja keine gewerblichen Einkünfte, sondern sogenannte sonstige Einkünfte sind. Und damit wird es schon etwas komplizierter. Hintergrund ist ganz einfach, dass ich bei sonstigen Einkünften keinen Investitionsabzugsbetrag nutzen kann. Wenn also nur das nackte Tiny House vermietet wird und sonst nichts nebenbei ist, kann das gefährlich werden. Ein Beispiel. Also kauft ihr euch irgendwo ein Tiny House und sagt euch, ich möchte gerne garantierte Gewinne haben, ich will das Ding einfach nur mal loswerden und dann mein Geld kassieren. Und dann kommt ein Anbieter und sagt, ach, gib die Kiste her, du kriegst monatlich so und so viel und ich mache damit, was ich will. Kein unternehmerisches Risiko, was schon die nächste Frage aufwirft, und auch keine Nebenleistung, sondern einfach nur blank, das Tiny House wird vermietet zum festen Preis. Und das ist ja nicht ganz so aus der Welt gegriffen, weil solche Sachen gibt es ja tatsächlich schon am Markt. Und da sollte man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Nun habe ich auch darüber mit dem Nelson Kremers gesprochen und gesagt, wie kann man das denn lösen? Und das Zauberwörtchen dazu ist der sogenannte hotelähnliche Charakter, der das Ganze radikal verändern kann. Das kann die Endreinigung sein, der Wäscheservice, das kann aber auch das Frühstück sein, was inkludiert wird. Der Steuerfachmann spricht jetzt von sogenannten gewerblichen Nebenleistungen, die immer gewerblich sind und die gleichzeitig die Hauptleistung, also die Vermietung des Tiny Houses, infizieren. Baue ich das klug und vernünftig auf, dann habe ich natürlich wieder die Konstellation einer gewerblichen Nutzung. Und wir haben ja auch schon die ersten Anfragen von Finanzbehörden, die da fragen, gibt es einen hotelähnlichen Charakter? Und tatsächlich gibt es bereits die ersten Rückfragen der Finanzbehörden. Was ist denn das, was Sie dort vermarkten? Gewerblich? Okay, aber sind das gewerbliche Einkünfte oder sonstige? Ist es ein hotelähnlicher Charakter? Ja oder nein? Und wenn ja, was ist da genau? Der vorausschauende Steuerberater hält also Rücksprache mit seinem Mandanten und klärt diesen Punkt eindeutig, damit er nicht auf die Nase fällt. Darauf werden wir übrigens am Ende dieser Folge noch einmal sehr genau eingehen. Wenn ich allerdings eine 150%ige Sicherheit haben will, dass es garantiert gewerbliche Einkünfte sind, dann gibt es eine ganz andere Lösung. Alternativ zur bereits besprochenen Personengesellschaft gibt es natürlich auch eine Kapitalgesellschaft. Und das kann zum Beispiel eine GmbH sein. Die ist nämlich grundsätzlich gewerblich tätig und da gibt es auch keine Deutelei. Nun sprach der Nelson ja schon an, dass das ja eigentlich keinen Sinn macht, weil es steuerlich keine Vorteile bringt, sondern sogar Nachteile, wenn ich eine GmbH aufbaue. Um aber die Sicherheit der Kapitalgesellschaft für gewerbliche Einkünfte zu nutzen und die Steuervorteile zu nutzen, hänge ich an die GmbH eine Personengesellschaft und das kann dann eine KG, eine Kommanditgesellschaft sein. Das Ganze nennt man dann eine GmbH und Co. KG, das werdet ihr sicherlich schon regelmäßig im Markt gehört und gesehen haben. Der Kommanditist ist dabei der Geldgeber für die GmbH, der sagt, okay, ich packe jetzt Geld in die GmbH ein und das muss nicht unbedingt das Geld direkt sein. Das kann auch sein, dass er eine Investition tätigt, zum Beispiel in ein Tiny House, das er dann im Rahmen eines Sondervermögens der GmbH zur Verfügung stellt. Und für den Fall, dass ihr selbst schon eine Kapitalgesellschaft wie eine GmbH habt, dann prüft doch einmal ganz genau, ob es Sinn macht, eine Kommanditgesellschaft da anzuhängen. Aber ihr merkt sicherlich schon, wenn man anfängt, über Rechtsformen nachzudenken, kann das relativ komplex werden. Und ich denke, ich kann das als Unternehmensberater, der ich 30 Jahre dieses Geschäft selber betrieben habe, sehr, sehr gut beurteilen. Ich selbst habe ja ein gutes halbes Dutzend GmbHs und ich habe auch einmal eine sehr, sehr komplexe Gesellschaftsform, nämlich eine GmbH und Co. KG auf Aktien gegründet und da wird jeder Notar ganz nervös, wenn er das auch noch gründen soll. Doch zurück zur GmbH und Co. KG. Man fragt sich natürlich, was es soll, wenn ich ein Tiny House für 100.000 Euro kaufe, dass ich eine GmbH mit einer Stammeinlage von 25.000 Euro noch gründen soll. Und ganz nebenbei bin ich bilanzpflichtig, habe also laufende Kosten für den Betrieb der GmbH. Nun kommt der eine oder andere auf die Idee, ja, es gibt doch die kleinere Version der UG, der Unternehmergesellschaft. Im Volksmund nennt man sie auch die Mini-GmbH. Die hat zumindest den Vorteil, dass ich mit relativ kleinem Stammkapital zur Not mit einem Euro starten kann. Daher rührt ja diese UG. Sie war ja ursprünglich als Konkurrenz zur britischen Limited ausgelegt, die eben mit einem Pfund gegründet werden kann. Und weil es vergleichbare Gesellschaftsformen als Kapitalgesellschaft in Deutschland nicht gab, hat man gesagt, jetzt bauen wir selber mal was. Es ist in der Praxis also eher was für diejenigen, die die Kohle für eine GmbH nicht haben und glauben, sie können dadurch ihr Haftungskapital begrenzen, ohne zu wissen, dass die Geschäftsführerhaftung viel, viel brutaler ist. Aber viel, viel wichtiger dürfte ein ganz anderer Punkt bei der Unternehmergesellschaft sein. Der Begriff Mini-GmbH ist nämlich dabei sehr treffend. Ich kann nämlich nicht wie bei einer GmbH alle Gewinne einfach ausschütten, sondern ich muss mindestens 25% meiner Gewinne jedes Jahr in der Gesellschaft behalten, bis ich 25.000 Euro Stammkapital zusammen habe. Das heißt, die UG ist eigentlich nichts anderes als die Vorstufe einer GmbH. Und die laufenden Kosten unterscheiden sich dann auch nicht so sehr. Ja, was gibt es denn sonst noch an Gesellschaftsformen, die vielleicht als Kapitalgesellschaft geeignet sind? Klar ist, dass wir nicht noch größer zum Beispiel zur Aktiengesellschaft aufsteigen wollen, sondern sehen wollen, was es so an günstigen Lösungen geben könnte. Und dafür habe ich einen ausgemachten Fachmann eingeladen, nämlich den Dr. Cillin Arden, der nicht nur in Deutschland öffentliches Recht studiert hat, sondern in England, nämlich an der American University of Canterbury, promoviert hat. Als Sohn eines deutsch-amerikanischen Ehepaars ist er in Amerika in den USA aufgewachsen und er befasst sich seit vielen Jahren mit internationalen Gesellschaftsformen. Und warum das so spannend sein kann, wollen wir natürlich im persönlichen Gespräch mit ihm klären. Hört zu! Wir haben jetzt einen Gesprächspartner, den Cillin Arden, Deutsch-Amerikaner, wenn ich es höflich sagen darf, der öffentliches Recht studiert hat. Und mit dem möchte ich über internationale Gesellschaftsformen für unser Thema etwas näher sprechen. Erstmal morgen, Cillin, hallo.
Hallo, ich grüße dich.
Es ist halt immer toll, dass wir uns also tun, als wenn wir uns nicht kennen. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Ich erinnere mich daran, wir hatten mal eine tolle Geschichte über die Regierung Schleswig-Holsteins, dass wir während des Brexit angefangen haben, in London Firmen abzuwerben für Schleswig-Holstein.
Ja, allerdings, das war eine sehr abenteuerliche Geschichte, aber in höchstem Staatsauftrag und sehr offiziös. Hat zu sehr interessanten Einsichten geführt, ne? Sowohl bei uns im Rahmen der Organisation, als auch, denke ich, bei der Landesregierung Schleswig-Holstein, wie in England Firmen, Institutionen und überhaupt die Gesellschaft ticken. Das war damals schon sehr gut sichtbar.
Also es war richtig spannend. Also nur zur Info, dass wir schon mal einiges gemeinsam gemacht haben. Selin, wir haben ja das Thema, das ich ganz kurz schon vorher dargelegt habe, dass wenn ein Kunde von uns sagt, Mensch, ich möchte ein Tiny House gewerblich nutzen und ich möchte das also dann in einer gewissen Gesellschaftsform haben. Das ist ja normal, dass man dann sagt, Personengesellschaft, ob jetzt GbR oder ähnliches, ist ja kein Problem. Jetzt gibt es aber die eine oder andere Diskussion schon von Steuerberatern, von Juristen, die sagen, naja, es kann ja Ärger geben, wenn das Finanzamt über eine Personengesellschaft das nicht als gewerblich nutzend auslegt, sondern sagt, das ist dann eine sonstige Einnahme und deswegen wäre es gut, eine Kapitalgesellschaft zu haben. Und dann bekomme ich den Hinweis, ja, dann nimm doch eine GmbH und Co. KG, weil die GmbH immer gewerblich tätig ist. Und dann sage ich natürlich als alter Unternehmensberater, wenn ich für 100.000 Tiny House kaufe, brauche ich nicht noch ein Viertel Hunderttausender für eine GmbH. Ich kam jetzt auf die Idee, Mensch, warum schauen wir nicht mal ein bisschen über den Tellerrand hinweg und sehen mal, was jenseits der deutschen Grenzen möglich ist. Und wir haben ja schon über Großbritannien gesprochen. Aber die Limited, die kannst du ja mittlerweile völlig knicken. Du hast da Erfahrungswerte. Erzähl mal, was damit los ist.
Ja, also mit der britischen Limited ist es so, dass die zwar noch existiert, aber einerseits, seit 2 Jahren eigentlich staatlicherseits durch entsprechende fortgeschriebene Gesetzgebung permanent neu ausgerichtet wird. Ich würde sagen, von unserer eigenen Klientel her gesehen, auf einen natürlich britischen Markt, Binnenmarkt, als auch auf internationales Handeln, vielleicht so in diesem Rahmen des Commonwealth oder so, da passt das ganz gut. Da spielt es auch keine Rolle, ob die einen deutschen Geschäftsführer hat oder was auch immer. Aber für etwas, was im weitesten Sinne eine Kooperation mit der EU oder mit EU-Staaten, Bürgern, Firmen aus dem EU-Bereich einschließt, würde ich sagen, vollständig ungeeignet und auch ein bürokratisches Monster inzwischen.
Also ein deutsches Tiny House, in Deutschland versteuert, in Deutschland betrieben, wäre die Limited völliger Blödsinn, funktioniert nicht.
Ja. Okay, ja, funktioniert.
Wir haben ja noch die irische Limited. Was ist denn damit?
Die irische Limited lief immer so ein bisschen mit am Rande, wenn man sich vorstellt, dass zu Zeiten des Binnenmarktes, also als Großbritannien auch noch Teil der EU war, da durchaus eine Konkurrenzsituation bestand und Irland eigentlich viel hätte machen können. Die haben ja sehr viele Firmen angeworben, die sich über die Jahrzehnte in Irland angesiedelt haben. Dafür ist deren Geschäftsmodell auch sehr gut geeignet, also um Binnenwachstum zu fördern für Investoren, die breit aufgestellt sind. Und mit breit reicht schon innerhalb der EU, denn Irland, die Republik Irland, ist ja immer noch in der EU und hat ja auch den Euro. Insofern wäre das fast die Ideallösung, aber nur nominell. Es ist auch da recht umständlich, es ist sehr teuer und nützt wenig, wenn man eben den Schwerpunkt seiner Tätigkeit, wie wir eben schon gesagt haben, in Deutschland oder in der Kern-EU hat, schon allein, weil Irland auch verlangt, dass in vollem Umfang dort bilanziert und abgerechnet wird, wenn auch nachher durch Doppelbesteuerungsregelungen vielleicht gar nicht großartig Steuern anfallen. Aber der Verwaltungsaufwand und der Gründungsaufwand ist enorm und steht in keinem Verhältnis dazu. Insofern, ja, es ist eine Binnenlimited nach wie vor, auf die man natürlich frei zugreifen kann, ist aber nicht empfehlenswert.
Hat auch dann mit unserem System wieder nichts zu tun, weil die GmbH, die Kapitalgesellschaft, was ja GmbH oder auch Limited ist, ist ja nur die Grundlage, damit man nachweisen kann, dass es gewerblich ist. Denn die steuerlichen Aspekte der Abschreibung über die eigene Einkommensteuererklärung geht ja über den Kommanditisten. Und das wäre natürlich hochärgerlich, wenn das Ganze auch noch dann in Irland dann versteuert werden muss. Das ist ja auch wieder nicht Sinn der Geschichte. Wir wollen ja in Deutschland versteuern, wir wollen in Deutschland betreiben. So, jetzt bist du aber Deutsch-Amerikaner, du bist ja bist ja auch noch Aufsichtsratsvorsitzender der Legifo in New York. Und ich kann ja ruhig verraten, wir sind ja unter uns, es hört da keiner mit, dass du auch für unsere Firmengruppe auch noch eine US-amerikanische Gesellschaft gegründet hast, schon seit Jahren, und dass wir da natürlich Erfahrungswerte haben. Jetzt gibt es eine amerikanische Gesellschaftsform, die LLC, die Limited Liability Corporation, eine ähnliche Geschichte wie eine GmbH. Wie sieht's damit aus?
Ja, die LLC, Limited Liability Company, ist auch der Grund, auf GmbH-Niveau, also die mittelständische Firma, die Investoren-Einstiegsfirma, wie die GmbH im deutschen System auch. und ist vielleicht noch ein klein wenig breiter aufgestellt in den USA und kommt eher einer Kommanditistenbeteiligung gleich, allerdings eher im amerikanischen Binnenmarkt. Sie ist relativ einfach zu gründen. Sie ist mit auch keinem besonders großen Aufwand zu betreiben. Aber das eigentlich Interessante ist eine grundsätzliche Information in dem Zusammenhang, die ich bestimmt hier erstmal loswerden sollte. Die USA haben ja ein besonderes Verhältnis zu Deutschland aus der Nachkriegszeit heraus. Und da hat man Folgendes gemacht. In den ersten Nachkriegsjahren hat man aus praktikablen Gründen eine Erlaubnis erteilt, dass amerikanische Firmen, egal welcher Rechtsform, in Deutschland, wohlgemerkt in Deutschland, nicht in der EU oder nicht sonst irgendwo, sondern nur in Deutschland, ohne jede Beschränkung arbeiten können. Das heißt, zu Anfang wurden die auch ausschließlich in den USA besteuert, aus naheliegenden Gründen. Hier gab es weder funktionierende Registergerichte, noch gab es eben entsprechende Möglichkeiten, hier internationale Firmen zu finanzamtsmäßig zu erfassen und dergleichen mehr. In den ersten Jahren war das ja alles sehr schwierig. So, als diese Zeit vorbei war, waren natürlich sowohl amerikanische Investoren, die man damit natürlich locken wollte nach Deutschland, als auch die Betreiber der bereits bestehenden Firmen hier, also Firmen amerikanischer Rechtsform in Deutschland, sehr daran interessiert, damals in Westdeutschland weiter am Markt zu bleiben. Und das hat man dann im Rahmen eines sogenannten Freundschaftsabkommens in Gesetzesform gebracht, in Abkommensform gebracht. 1954 war das. Und dieses Abkommen ist in regelmäßigen Abständen über die Jahre verlängert worden im Rahmen von Übereinkommen zwischen dem Auswärtigen Amt und dem State Department oder aber mit entsprechenden Protokollnotizen ist das verlängert worden. Es gilt bis heute und es ist auch nach hinten, nach oben offen. Hätte ich vielleicht gesagt, nach hinten offen. Also diese Möglichkeit gibt es. Was heißt das konkret? US-Firmen, das sieht man auch immer wieder, wenn man mal so ins Kleingedruckte guckt, auch von großen Speditionen und so weiter, die haben durchaus eine Niederlassung in Frankfurt, die auch registergerichtlich erfasst ist und steuerlich natürlich auch, hat auch eine Steuernummer, wird aber dann unter dem Namen der international bekannten Firma und LLC tatsächlich in Deutschland erfasst und betrieben. Es ist im Grunde, wird es behandelt wie eine bestehende GmbH, die umzieht und neu eingetragen wird, weil sie woanders jetzt ist oder so. Also innerhalb, was weiß ich, von Hamburg nach Frankfurt.
Okay, das heißt also, das heißt, man kann aus deutscher Sicht in den USA über dich auch gerne eine LLC gründen, die nicht in Amerika, sondern nur in Deutschland tätig wird, hier ins Handelsregister B für Kapitalgesellschaften eingetragen wird, hier steuerlich erfasst wird, nur dass du hier keine GmbH, sondern eine LLC hast, mit Eigenkapital 0 oder 1 Dollar, wie hoch ist das?
Es ist tatsächlich 0 Dollar, also okay. Ja, wie man sagt, weil es von Großbritannien bekannt ist mit dem einen Pfund und es wird immer unterstellt. Aber nein, es ist auf US-Seite ein Papiertiger, hätte ich bald gesagt, der allerdings sehr gesetzeskonform und sehr ordentlich betreut und betrieben werden muss. Das ist ja auch was, was deine Firmengruppe kennt, dass man da also hinterher sein muss, dass die notarielle Vertretung, dass die staatlich anerkannte Zustelladresse, also man muss nicht nur eine zustellfähige Anschrift haben als Firmensitz in den USA, sondern dort muss man kein Gewerbe betreiben, aber man muss zumindest einen Notar oder eine ähnliche funktionierende Einrichtung haben, die von dem Bundesstaat anerkannt ist als Ansprechpartner in Sachen dieser Firma. Auf diese Dinge muss man achten. Jetzt werden viele natürlich sagen, ach ja, da habe ich schon mal von gehört, da gibt es ja so vieles, ich kann Firmen gründen in den USA, am besten online, ich kann ja auch mich zum Pastor ernennen lassen oder
ein Adelstitel kann man ja auch kriegen. Ja,
genau. Alles kaufen, meistens so um die 100 Dollar das Ganze, dafür kriege ich das ja, das mache ich dann schnell und dann habe ich das ja, dann brauche ich also weder Beratung noch sonst irgendwas. Zu diesen Kosten ist natürlich nichts zu betreiben und nichts zu gründen.
Ich glaube, so etwas macht kein Vernunftbegabter, der in Deutschland steuerliche Vorteile nutzen will. Bitte, wir sprechen ja über diejenigen, die im Spitzensteuersatz sind und die dann mit ihrem Steuerberater ein steuerliches Thema behandeln wollen, das dann möglichst unangreifbar sein soll. Die werden dann Teufel tun, so eine Kinderkram zu machen.
Ich warne nur davor, weil das Erste ist, was im Internet aufpoppt, wenn man von Deutschland aus anwählt, Wohngesellschaft gründen oder so. Deshalb sage ich das.
Sehr gut. Das heißt also, man nimmt die GmbH, nicht die GmbH, sondern die LLC, lässt sie Deutschland also dann eintragen, steuerlich dann erfassen und da hängt man dann eine Kommanditgesellschaft daran, über die dann diese steuerlichen Vorteile genutzt werden kann. Dann ist es eine LLC und Co. KG, nur dass man eben den großen Investitionsrattenschwanz einer GmbH nicht hat. Das genau. Ich jetzt. Kleine Frage, wenn du so etwas machst, was kostet so die Gründung für einen Deutschen, der sagt, ich möchte so eine auslandsorientierte LLC in den USA gründen?
Also die momentanen Kosten mit entsprechend Finden eines entsprechenden Beauftragten, der das auch entsprechend betreut und diese Dinge inklusive der Gründung und alles, was in diesem Zusammenhang anfällt, da liegen wir im Moment bei ein paar tausend Euro, also sind zwischen 3.000 und 4.000 Euro bewegt sich das in etwa. Okay. Und übers Jahr fallen dann nochmal ein paar hundert Euro an laufenden Kosten an, aber das ist wirklich sehr übersichtlich und das wird auch nicht mehr. Denn okay. Das ist ja jedenfalls nicht nur die LLC, die einfach nur eingetragen ist.
Nun wird natürlich der eine oder andere sich fragen, Mensch, wenn ich schon so etwas anpacke und dann für mein deutsches Investment eine US-amerikanische Gesellschaft gründe, hat das für mich vielleicht sogar Vorteile, wenn ich irgendwann mal darüber nachdenke, einen Fuß vielleicht schon über den Teich hinwegzubringen? Wie sieht's da dann aus? Weil nach Amerika kann man ja nicht einfach nur, weil man meint, dass man hier politisch verfolgt wird, dass man da rüberlaufen kann. Man muss ja, soweit ich das erfahren habe, muss man entweder selber gutes Geld mitbringen oder Kompetenzen, damit man da reinkommt.
So ist es und da gibt es ja auch die ewig wechselnden Visa-Verfahren, die so etwas regeln für Investoren zum Beispiel. Da steht man natürlich als Firmeninhaber deutlich anders da, besonders dann, wenn die Firma bereits ein paar Jahre tätig ist und ja auch nachweislich entsprechende Umsätze getätigt hat. Da kommt es überhaupt nicht darauf an, dass das nicht im Inland passiert ist. Wenn die Firma wird als amerikanische Inländerin sozusagen behandelt. Und wenn die im Ausland erfolgreich ist und dann kundtut, sie wolle nun jetzt auf dem Binnenmarkt in den USA, so muss man es ja aus US-Sicht sehen, genau. Tätig mit diesem Erfolgsprodukt, dann hat dort mit Sicherheit niemand was dagegen, schon gar nicht der Fiskus. Und wer der Geschäftsführer oder Inhaber dieser Firma ist, ist dann auch hinlänglich egal oder welche Nationalität derjenige hat. Da muss natürlich möglich gemacht werden, sichergestellt werden, dass derjenige und seine Mitarbeiter oder Familienangehörige, was immer dazugehört, auch in den USA entsprechend leben und arbeiten können. Und das wird auch möglich gemacht. Da ist quasi dieser Nachweis, der bei so einem Kapitalinvestor, der eben sich quasi einkauft in die USA, der ist da ja schon gebracht. Der hat ja besitzt ja bereits eine US-Firma. Die Firma ist erfolgreich. Das ginge ja nur noch darum, das Geschäft zu erweitern. Und da das vor Ort in den USA stattfinden soll, muss derjenige ja mal mindestens selber, wenn nicht mit ein paar Leuten, dort sein. Das braucht man ja nun niemandem zu erklären, weder dort noch hier. Und das wird dann auch gemacht.
Also, wer dann das Tiny House Investment in Deutschland plant und eventuell sogar Richtung USA mal ein bisschen schielen möchte, sollte vielleicht darüber nachdenken, eine LLC und Co. KG aufzubauen. Ich glaube, das ist völlig ausreichend. Wir haben sehr umfangreich das schon angepackt. Wer mehr wissen möchte, ich verlinke deine Kontaktdaten gerne bei mir in den Shownotes. Und wer Interesse hat, möge sich bitte direkt an dich melden oder möge mich anrufen, dass ich den Kontakt zu dir herstelle. In jedem Falle, du bist Ansprechpartner, wenn es um US-amerikanische Gesellschaftsgründungen geht. Vielen Dank, Selin. Wir hören und sehen uns wieder. Und vielleicht haben wir dann irgendwann die nächsten großen Geschäfte, also dass wir dann auch Abwerbung in Amerika bringen für deutsche Verhältnisse. Wir müssen doch die Regierung finden in Deutschland, die uns das bezahlt, ja.
Gern. Danke dir, Peter. Ja, und in Amerika auch. Das kommt dann auch noch dazu.
Alles klar. Gute Zeit. Dankeschön.
So, ich denke, das Ganze müssen wir ein wenig sacken lassen und dann auch ein wenig sortieren. Wir halten erst einmal fest, wenn schon eine Kapitalgesellschaft gegründet wird, sollte man sich ernsthaft darüber Gedanken machen, ob man nicht eine US-amerikanische Version nutzt. Wer also damit liebäugeln sollte, vielleicht irgendwann in ferner Zukunft einen oder beide Füße über den Teich in die Vereinigten Staaten zu setzen, der sollte sich über eine LLC Gedanken machen. Und diese Überlegung macht ja regelrecht Furore, zumindest in den letzten 2-3 Jahren, seitdem wir einen ausgemachten Planwirtschaftsminister als Regulierer des deutschen sozialistischen Wirtschaftssystems haben. Und natürlich kann es noch Sinn machen, in Deutschland zu investieren, aber wer weiß, wofür es gut ist, wenn man eine vernünftige Hintertür hat. Aber über solche Punkte kann man sich natürlich auch mal auf dem 8. Tiny House Kreta Meeting unterhalten, das ich Ende Oktober wieder abhalte. Wer jetzt noch dabei sein möchte, der schaue bitte auf die kleine Website tiny-house-kreta.de. Den Link habe ich natürlich auch wieder in den Shownotes hinterlegt. Für denjenigen, der sagt, ich brauche nicht nur 1, 2, 3 Tiny House, sondern 10, 20 und es werden vielleicht immer mehr, weil ich weiterhin sehr, sehr gut verdienen werde und ich möchte dann auch eine Lösung haben, wie ich das Gesamtkonstrukt zum Beispiel in meine Genossenschaft oder in meine Familienstiftung, Stichwort Erbschaft, hineinbekomme. Für den eignet sich die Kapitalgesellschaft und dann vielleicht sogar die LLC hervorragend. So, jetzt sind wir ganz oben angekommen, jetzt fahren wir langsam wieder runter. Und was machen wir denn, wenn ich sage, komm, ich habe ein oder zwei Tiny Houses, lohnt sich das wirklich? Nun sprechen wir ja bei den Gewinnen, die bei der Vermarktung eines Tiny House herauskommen, nicht über Millionenbeträge. Insofern muss man ja auch die laufenden Kosten immer ins Verhältnis zu dem setzen, was ich damit erreichen will und was ich dann mit verdienen will. Und wenn es dann später größer werden soll, kann ich immer noch aus der Personengesellschaft eine Kapitalgesellschaft machen. Das ist ja nicht das Problem. Wenn ich also jetzt gerade anfange, das erste Tiny House zu kaufen und vielleicht in 2, 3 Jahren das zweite Tiny House, dann sollten wir eine einfache, günstige Lösung in Form einer Personengesellschaft finden. Und das dazu passende Zauberwörtchen hatte ich ja schon zu Anfang erwähnt, nämlich den hotelähnlichen Charakter. Und wenn euer Steuerberater bei den gewerblichen Nebenleistungen nicht zufrieden sein sollte, ihm die Endreinigung, der Wäscheservice und der Frühstücksservice immer noch nicht ausreichen sollte, dann tretet doch ganz einfach die Flucht nach vorne an. Und vielleicht gibt es ja in der Nähe eures Standortes einen Vermieter für Fahrräder und E-Bikes. Also zu dem Tiny House, das meine Frau und ich auf unserem Hof in Mecklenburg-Vorpommern als Ferienhaus vermarkten, haben wir sogar im Angebot 3 Fahrräder. Und das sind nicht irgendwelche Fahrräder, das sind sogenannte Pedersen-Fahrräder. Ja, und ihr habt richtig gehört, Pedersen mit D wie Dänisch. Erfunden hat sie nämlich der dänische Ingenieur Michael Pedersen um das Jahr 1890 herum. Und das ist natürlich für die Urlauber eine absolute Attraktion. Googelt mal nach Pedersen-Fahrrad, ihr werdet Spaß haben. Steuerlich betrachtet ist es eine gewerbliche Nebenleistung, die die Hauptleistung infizieren kann. Aber es müssen ja nicht solche Exoten sein, es gehen auch ganz normale Fahrräder. Und vielleicht erinnert ihr euch an das Interview, das ich in der Folge 80 mit dem Volker Bartmann von Rügen geführt habe. Dieser Standort ist ja unmittelbar direkt neben dem Nationalpark Jasmund, also Stichwort Kreidefelsen. Und der Volker Bartmann hat ja ein verrücktes Hobby, er sammelt Hanomax. Also kleinere LKWs und davon eine ganz besondere Sorte. Die Firma Hanomag hat nämlich in den 60er Jahren einen speziellen Truppentransporter für den Bundesgrenzschutz entwickelt. Mit Faltdach, also Cabrio, und hinten Pritschen für den Truppentransport. Von diesem Modell sind so ungefähr 600 Stück gebaut worden. Volker erzählte mir, dass davon ca. so 16 Fahrzeuge weltweit noch fahrtüchtig wären. Ja, und davon hat er stolze 13 Stück auf seinem Platz stehen. Damit bietet er Touren für Firmenveranstaltungen, für Hochzeitsveranstaltungen und natürlich für Touristen an. Und er ist sogar der Einzige, der mit seinen Fahrzeugen durch den Nationalpark fahren darf, ansonsten sind dort Fahrzeuge verboten. Schaut dazu gerne mal ins Internet und seht euch ein paar Videos und Berichte an. Gerade hat der NDR wieder vor ein paar Wochen von ihm berichtet. Er ist also auch wirklich eine Berühmtheit auf der Insel Rügen. Ja, und warum sage ich euch das? Das ist eine gewerbliche Nebenleistung, die ihr mit anbieten könnt. Und noch ein weiterer Punkt. Nur 15 Minuten entfernt von diesem künftigen Standort für die Rolling Tiny Houses finden die Störtebeker Festspiele statt. Also sprecht doch bitte mit der Tourismusagentur, die ihr für die Gästegewinnung beauftragt, dass sie doch bitte euren Gästen einen Ticketservice für die Störtebeker Festspiele anbieten möge. So, und das wäre ja eine Lösung für die Sommerphase. Die Festspiele laufen allerdings nur 75 Tage im Sommer und im Winter natürlich gar nicht. Ja, und was kann ich dann anbieten, damit ich im Winter auch zusätzliche Gäste bekomme? Was ja die besondere Kunst ist, das nennt man dann die saisonverlängernden Maßnahmen hinzubekommen. Und was fällt uns dabei ein? Wie wäre es denn mit einer Sauna, einer Fasssauna, natürlich mobil, auf einem Trailer? Besonders schön ist dabei übrigens, dass es ja wieder ein Investment ist, das wieder auch mit dem Investitionsabzugsbetrag genutzt werden kann. Ihr wollt investieren, ihr wollt Steuervorteile nutzen, ja, dann kauft euch eine Sauna dazu. Und das kann übrigens marketingspezifisch noch viel spannender werden, wenn man ein bisschen so die lokalen Besonderheiten beachtet. Ihr werdet mitbekommen haben, dass seit der Energiewende, ich wusste gar nicht, dass man Energie wenden kann, die Preise für Strom radikal gestiegen sind. Das hat auch Auswirkungen auf die Tourismusindustrie, zum Beispiel an der Ostsee- und Nordseeküste. Die größeren Hotels, die auch Sauna oder Schwimmbad oder Spa mitbeheizen müssen, die machen im Winter dicht. Ganz einfach, weil die Energiekosten bis zum 4-fachen angestiegen sind. Für viele Hotels lohnt es sich nicht einmal mehr, die klassischen hochtouristischen Zeiten Weihnachten und Neujahr zu öffnen. Nun habt ihr aber nicht vor, ein großes Hotel zu bauen, sondern ein kleines Tiny House mit einem Pelletofen. Und die heizen das Tiny House mit 1 bis 2 Kilogramm, selbst wenn es richtig draußen knacken sollte, zu wohliger Wärme wieder auf. Energiekosten für die Holzpellets nicht mal 1 Euro. Also könnt ihr mit so einer Maßnahme vielleicht in eine Marktlücke hineinstoßen und ganz nebenbei eure hotelähnlichen Nebenleistungen erfüllen. Ja, und welche Erkenntnis gewinnen wir jetzt daraus? Für eine große Lösung mag sicherlich die GmbH und Co. KG oder vielleicht sogar noch besser die LLC und Co. KG interessant sein. Wer dann nicht so weit hinaus will und nicht die laufenden Kosten einer solchen Gesellschaftsform haben will, der erinnert sich vielleicht an den alten amerikanischen Banker und Unternehmer John Rockefeller. Der sagte nämlich einmal, lieber 1 Stunde über Geld nachdenken als 1 Stunde für Geld arbeiten. Ja, und dann sprechen wir eben über Marketingmaßnahmen wie zum Beispiel Fasssauna, Fahrradverleih, Ticketservice oder Hanomag-Touren. Ja, und ihr werdet es merken, da bin ich in meinem unternehmensberaterischen Metier. Wie gestalte ich das Unternehmen? Wie baue ich das Marketing auf? Da bringt es mir richtig Spaß. Und wenn ihr dazu mehr hören wollt, dann bucht doch mein öffentliches und kostenloses Webinar zum Thema Tiny Houses als steueroptimiertes Investment. Ihr könnt euch direkt unter www.tinyhousewebinar.de einbuchen. Diesen Link habe ich natürlich auch in den Shownotes noch einmal hinterlegt. Ja, und wenn ihr noch mehr erfahren wollt, dann klickt bitte in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn ich eine neue Folge hochlade. Und das passiert ja nun seit 3 Jahren jeden 2. Montag pünktlich um 8 Uhr. Und bis es wieder soweit ist, bis dahin verbleibe ich wie immer euer Peter Petersen.
Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Minihaus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.